HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Als sein Sohn Stefan vor über 30 Jahren an Leukämie erkrankte und starb, gründete Emil Morsch die erste deutsche Datei für Knochenmark- und Stammzellspender, die Stefan-Morsch-Stiftung. Sie hilft betroffenen Patienten, einen passenden Spender zu finden, was für viele eine reale Chance auf Heilung ist. Emil Morsch ist 75, ein Pfälzer Original und eine Kämpfernatur. Für ihn ist diese Arbeit zu einer Lebensaufgabe geworden. Seine Geschichte erzählt er jetzt in dem Buch Hoffen, Helfen, Heilen. Ich habe Emil Morsch in seiner Stiftung in Birkenfeld in Rheinland-Pfalz getroffen. Für HR Info das Interview. Emil Morsch, ich habe gelesen, die Chancen, dass man einen passenden Spender findet, wenn man Leukämie hat, liegen bei nur 1 zu 1 Million. Das fand ich sehr ernüchternd.
Nein, also da muss ich widersprechen, das ist absolut falsch. Man wird heute schon innerhalb weniger Wochen einem Patienten einen Spender zuordnen können. Die Quote liegt über 90%. Das heißt, 90% der Patienten haben wirklich zeitgerecht eine Chance, einen geeigneten Spender zu finden. Alles andere ist Nonsens. Das hat sich wirklich total verändert.
Total verändert im Gegensatz zu damals, als Ihr Sohn Stefan selbst betroffen war und Leukämie hatte. Das war in den Anfang der 80er.
Das ist wohl klar. Da gab es ja auch noch keine Spenderdateien und weltweit jetzt um die 30 Millionen Spender. Und dann hat man also für jede genetische Konstellation auch sofort einen geeigneten Spender. Außer es gibt natürlich Dinge, wenn eine deutsche Frau einen Puerto Ricaner heiratet, dann stoßen genetische Welten zusammen. Mhm. Und dann gehören die zu den bis zu 10%, die eben nicht zeitgerecht einen Spender finden. Da muss man eben eine andere Lösung finden.
Denken wir mal zurück, Anfang der 80er, als Sie festgestellt haben, dass Ihr Sohn Stefan immer schwächer wurde. Er hat ja irgendwann an einem Punkt schon gestanden, wo es hieß, es gibt keine Behandlungsmöglichkeiten.
Ja gut, zunächst einmal, er war eigentlich ein Sportsfreund und plötzlich war das alles nicht mehr der Fall. Und da kam natürlich der Schock. Und der Schock war Leukämie. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir von Leukämie also ganz wenig Ahnung, überhaupt keine. Und dann hieß es aber, in der Familie kein geeigneter Spender. Ja, was nun? Da habe ich durch Zufall in Darmstadt in einer Illustrierte herausgefunden, dass es in London eine Möglichkeit gab, in einer vorhandenen Datei Spender zu finden. Die war noch nicht genutzt worden. Das war zu dem Zeitpunkt noch ein Wabonk-Spiel. Das lief langsam an. Zunächst sollte diese Datei nur für britische Staatsbürger zur Verfügung stehen. Aber es ist mir gelungen, dann sehr schnell dort einen geeigneten Spender tatsächlich zu finden. Das war auch ein Glücksfall.
Das war ja ein riesiges Glück eigentlich.
Das war ein Glücksfall sondergleichen. Und da musste dieser englische Spender erstmal gewonnen werden. Und das war mit einigen Problemen verbunden.
Aber er hat dann mitgemacht und das war dann ja...
Ja, sogar, das muss man sagen, ich vergesse das nie, das war auch ein Glücksfall. Die englischen, die Notare damals, die wollten noch eine höhere Summe heraushauen, weil man nie wusste, was passieren kann, und haben das immer höher gesetzt, die Hürden. Zu Hause bei uns war ja schon alles erschöpft. Wir hatten Hypothek aufs Haus aufgenommen, alles Mögliche. Mhm. Es ging bei mir nichts mehr finanziell. Und ich habe ihm das erläutert. Heute ist das nicht mehr möglich, dass sie vorher den Spender treffen. Das ist ja abgeschafft. Aber ich habe ihn bei irgendeiner ärztlichen Untersuchung in London persönlich getroffen. Und dann passierte etwas, was man heute noch sagen kann, auch wie gesagt, dieser berühmte Glücksfall. Er hat gesagt, das ist mir egal, was die Anwälte hier wollen. Sie können sich darauf verlassen, ich fliege nach USA und bin Spender.
Ja? Das war nämlich der nächste Punkt. Solche Stammzellenspenden und Transplantationen konnten damals nur in den Staaten gemacht werden. Deswegen mussten sie mit Stefan nach Seattle.
Ja, aber so einfach war es auch nicht. In den Staaten war das bisher in Seattle, in dem Hauptzentrum, schiefgelaufen. Also es war sowieso nur von Amerikanern, ich glaube zwei oder drei Amerikaner, war vorher der Versuch gestartet worden, mit einem Fremdspender zu transplantieren. Ein Europäer in Europa kann man das überhaupt nicht. Überall, wo ich angefragt habe, hat man gesagt, keine Ahnung, gehen Sie dorthin. Und immer wieder wurde dann das damalige Zentrum in Seattle genannt. Und den Weg sind wir dann gegangen. Eine Hürde nach der anderen musste genommen werden. Zunächst mal die finanzielle. Da wurde ja, und das ist ja eigentlich der Grundbestandteil der Stiftung, es musste eine Spendenaktion hier, zu einer Spendenaktion aufgerufen werden. Und da kamen dem Zeitpunkt über 800.000 zustande. Das ging alles sehr rasch und wir konnten endlich losfliegen. Die Amerikaner haben erst angefangen mit der Arbeit, wie das Geld auf dem Konto war. Das ist nun mal so. Es war das erste Mal, wo auch eine Knochenmarktransplantation durchgeführt wurde. Auch die Betroffenen wussten alle nicht so ganz Bescheid. Ja, der Engländer da, mit dem musste man umgehen, mit dem deutschen Patienten musste man umgehen. Und da kam uns natürlich wirklich zugute, dass da viele, viele Menschen sich eingesetzt haben als Dolmetscher oder um uns unterzubringen in Seattle, also Unterkunft zu stellen. Es war toll. Und nachdem, was alles vorher gelaufen war, in London war mir ja auf die Frage, wie ich mich denn verhalten soll, gesagt worden, ja, Herr Morsch, in einem Vierteljahr lebt er nicht mehr.
Das wurde Ihnen so knallhart
Im
gesagt.
Im Vierteljahr, das wäre ja nicht das Schlimme gewesen. Ich war ja mit der Krankheit befasst. Das Schlimme war, der Stefan stand daneben und konnte, wie ich später festgestellt habe, besser Englisch als ich. Und er hat das mitbekommen. Und was er mir dazu gesagt hat, Papa, guck mal, 3 mal 0 ist 0. Das müssen wir doch machen. Wenn wir nur 3% Chancen haben, ist das ja mehr als 0. Mhm. Und das war so verblüffend für alle, dass wir gesagt haben, gut.
Er war damals 17, ne?
Er war, ja.
Und von ihm ist letztendlich auch der Impuls ausgegangen, Daten zu sammeln von Spendern, die sich bereit erklären.
Ja, und dann ging bei uns waschkörbeweise die Post ein von Patienten. Zunächst mal vom Patienten.
Die neue Hoffnung geschöpft hatten.
Genau, die neue Hoffnung geschöpft haben und gesagt haben, Mensch, wenn da einer durchkommt, vielleicht kommen wir auch durch und haben diese Gelegenheit genutzt, ich weiß noch, von den Jungferninseln oder aus Kanada, selbst aus Australien kamen Schriftstücke an in Seattle, die wussten zum Teil gar nicht, wie das verarbeitet werden sollte. Und da muss ich sagen, dass die Amerikaner dafür ein bestimmtes Faible haben. Also man hat mich dort gefragt, wie das denn nun weiterginge, was ich denn machen würde jetzt mit der vielen Post. Und da platzte der Stefan dazwischen und sagte, Papa, ich mach dir das doch. Ich hatte damals hier vom Computerwesen, ich habe immer gesagt, so wenig Ahnung wie die Kuh von Erdbeeren. Und das war einfach, ich wusste davon nichts und hätte auch gerne, muss ich sagen, zunächst mal ein beschauliches Beamtenleben durchaus.
Sie waren bei der Bundeswehr ja eigentlich.
Ja, bei der Verwaltung. Da ging es mir eigentlich gut. Und dann plötzlich wird man mit einer völlig anderen Sache konfrontiert. Von einem auf den anderen Tag musste ich Experte spielen, in Anführungszeichen, im Gesundheitswesen. Es hat aber im Endeffekt vielen geholfen und ich glaube, dass heute viele Patienten überlebt haben, ist auch darauf zurückzuführen, dass der Stefan diese Initiative hatte und gesagt hat, Papa, ich helfe dir. Der Stefan hat ja nur ein halbes Jahr nach der Transplantation, Gott sei Dank, gelebt, denn das war ja die Voraussetzung daher, dass das überhaupt weiterlief, das Programm. Aber nach seinem Tod, ich hatte eine Menge Arbeit und musste entsprechend für andere, nachdem er ja das initiiert hatte, musste ich tätig werden. Ich habe irgendwann erkannt, jetzt musste das durchziehen, die Sache. Und so viele Leute warten jetzt drauf. Wir haben ja am Anfang die ganzen Gelder nach USA, wurde von der Stiftung vorausgeschickt, damit andere Patienten dort behandelt werden konnten. Und dann kam immer mehr Arbeit, immer mehr Spender konnten vermittelt werden. Die Spenderdatei wuchs auf und da passierte ja das Schreckliche. Wir hatten Spender genug, aber wir hatten keine Transplantationsplätze am Anfang. Die Kliniken waren nicht darauf vorbereitet. Und das ist manchmal sehr zäh, bis das gelingt. Das führte dazu, dass ich selbst dann eine Klinik, eine Transplantationsklinik hier in Idar-Oberstein errichtet habe. Und da wurden unter Professor Fauser, der war ein Experte, den ich von Freiburg herangeholt hatte, wurden die ersten 100 Patienten auch dann transplantiert.
Wenn man das jetzt so hört, wie Sie darüber erzählen, das hat ja in den letzten 30 Jahren eine unheimliche Dynamik bekommen. Also über 70 Mitarbeiter arbeiten hier, Ärzte, medizinisches Personal. Sie führen im Jahr hunderte Typisierungsaktionen bundesweit durch. Dann haben Sie hier ein Zentrum, wo Stammzellenspender kommen und diese Spende eben abgeben. Das muss dann ganz schnell zu dem Patienten. Also es ist ja eine Riesenbewegung, hat sich daraus entwickelt. Konnten Sie sich das vorher vorstellen?
Nein, das war zum damaligen Zeitpunkt so nicht erkenntlich. Das sind ja Dinge aufgebaut worden, auch mit unserer Hilfe, mit Geldern der Stiftung, wie das zentrale Knochenmarkspenderregister in Ulm. All dies ist mit unserer Hilfe, das war eigentlich von der Größenordnung her von uns alleine nicht mehr zu machen. Und es gibt ja auch, Gott sei Dank, in der Bundesrepublik eine Menge Dateien, die sich auch um Spender kümmern und selbst auch Spender werben.
Es sind über 20, Sie sind aber die Älteste und auch die Zweitgrößte.
Ja. Und wir sind die Einzige, die auch weltweit Spenderdateien aufgebaut hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Japan war, in den 90er Jahren und später auch an anderen Stellen, oder dass wir auch Aktionen gemacht haben in Moskau oder St. Petersburg oder auch in arabischen Ländern waren, leider in Damaskus, also da könnte man eine ganze Geschichte drüber schreiben, einfach nicht mehr machbar in diesem Bürgerkriegsgebiet. Und das war vorher so eine tolle Zusammenarbeit. Also auch der Gesundheitsminister hatte uns erlaubt, eigenes Material mitzunehmen und auch unten selbst in einem Labor in Damaskus mitzuwirken. Und die haben für uns dann auch typisiert. Typisiert ist die Feststellung der Gewebemerkmale beim Patienten und auch beim Spender natürlich.
Das sind ja diese großen Aktionen, wo man dann hinkommen kann und dann gibt man einfach eine Blutprobe ab.
Ja, Blutprobe, zeitweise auch eine Mundschleimhaut oder so.
Eine Speichelprobe.
Oder, ja, Speichelprobe. Das hat sich etwas geändert. Wieder zur Blutentnahme, das ist den meisten nicht gegenwärtig, weil wir heute auch die Blutgruppe feststellen, weil manche Transporteure der Meinung sind, wenn auch die Blutgruppe noch zusätzlich stimmt, hat der Patient eine weitaus bessere Chance, dauerhaft zu überleben.
Aber die Zeit spielt eine wichtige Rolle. Also es muss ganz, ganz schnell gehen. Es ist ja so, dass bevor ein Patient eine Stammzellspende empfangen kann, muss durch Chemotherapie und Bestrahlung sein Immunsystem ganz runtergefahren werden sozusagen. Und dann mit der Spende baut sich das alles nach und nach ganz langsam auf. Deswegen ist die Zeit danach sehr gefährlich für ihn.
Aber auch vorher die Zeit, wenn das eigene System abgetötet ist, die Voraussetzung, dass ein neues, gesundes System sich positiv auswirkt, ist, dass das Alte verschwunden ist, dass das nicht noch im Körper des Patienten nachwirkt und wieder üble Zellen bildet.
Sondern dass ein neues blutbildendes System sich aufbaut.
Während dieser Zeit, ab dieser Zeit, da ist der Körper relativ ungeschützt, weil eben das Immunsystem nicht funktionieren kann.
Ich kann mir vorstellen, das Wort Knochenmarkspende oder Stammzellspende, es kann auch für den einen oder anderen so ein bisschen abschreckend sein. Können Sie erklären, was da genau gemacht wird?
Also die Stammzellspende ist für den Spender einfacher. Er kommt ambulant, er verbleibt so 3-4 Stunden und dann kann er nach Hause fahren.
Das ist wie so eine Blutabnahme, mehr oder
weniger. Das ist so ähnlich, ja. Aber bei der Knochenmarkspende werden 3 Tage stationärer Aufenthalt vorgesehen. Jetzt wird man fragen, was ist risikoreicher? Das einzige Risiko ist bei der Knochenmarkspende das sogenannte Narkoserisiko.
Vollnarkose ist nötig, ne?
Es ist eine Vollnarkose, nur das würde sonst sehr wehtun.
Da wird der Beckenknochen, glaube ich, angebohrt.
Ja, aber Bei unseren Spendern allgemein ist es so, dass etwa 85-90% über eine Stammzellspende entnommen werden.
Emil Morsch in hr-info, das Interview, Gründer der ersten deutschen Knochenmark- und Stammzellspenderdatei im rheinland-pfälzischen Birkenfeld, wo wir uns heute getroffen haben. Wir bringen unseren Interviewgästen immer eine Überraschung mit, und zwar in unserer Interviewbox, das ist diese hier. Da sind jetzt keine Blutproben drin oder so von irgendwelchen potenziellen Spendern, sondern schauen Sie doch einfach mal rein, bitte. So, was liegt da drin?
Ein Mobiltelefon, nehme ich an.
Das ist mein Handy, ja. Folgendes, ich habe
das
nämlich...
Will ich nicht abnehmen.
Ich habe in Vorbereitung auf unser Interview mit einigen Leuten telefoniert, die Sie seit Jahren kennen, die Sie auch sehr gut kennen, und habe aus diesen Telefongesprächen ein paar Töne einfach herausgeschnitten, die diese Menschen über Sie gesagt haben. Die würde ich jetzt gerne mal Ihnen vorspielen.
Oh, das ist ja ganz
einfach
toll.
Drauftippen.
Emil Morsch habe ich kennengelernt als einen Mann, der unglaubliche Fähigkeiten hat, andere mitzureißen, sie zu begeistern. Seien es Wissenschaftler aus aller Welt, sei es die Nachbarsfrau, er kann alle begeistern für dieses Werk seiner Stiftung in Erinnerung an seinen verstorbenen Sohn. Kompliment.
Wir haben ihn natürlich erkannt, das war
Kurt Beck,
der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Er hat auch das Vorwort zu Ihrem Buch geschrieben, Hoffen, Helfen, Heilen, im Westend Verlag erschienen. Er hat gesagt, andere begeistern, das können Sie. Würden Sie das als Ihre größte Stärke auch bezeichnen?
Ich sehe als meine größte Stärke eigentlich, dass ich mich durchsetzen kann. Ich sage immer, ich habe eine Winternatur, und jetzt, wenn das vorgegeben ist und dann wird das durchgezogen.
Der Widder geht ja mit den Hörnern durch die Wand, ne?
Ja, das kann man schon sagen, aber immer im Interesse anderer. Vor allen Dingen mit den Patienten, die müssen damit einverstanden sein auch. Manche haben da in der Vergangenheit, einen Fall gibt es, die sind heute sehr dankbar, wo ich den Vater damals ein bisschen angeschrien habe und habe gesagt, was wollen Sie denn jetzt? Wollen Sie Ihr Kind beerdigen oder wollen Sie hier, ja, das ist kapiert worden, wie man hier sagt. Und heute sind die stolz drauf. Der Junge ist jetzt 13 Jahre älter und kam sich selbst bedanken.
Also man muss auch manchmal klare Worte sprechen und durchgreifen, um andere zu überzeugen.
Ja, da habe ich keine Probleme mit. Ich komme ein bisschen aus dem politischen Bereich und die Klappe aufmachen kann ich.
Sie waren im Ortsvorstand hier, glaube ich, ne?
Ich merke, ja, nee, ich war hauptamtlicher Beigeordneter hier in der Verwaltung 10 Jahre lang. Und da muss man schon ein bisschen durchgreifen können. Und was hier die Patienten anbelangt, das ist oft so, sie müssen einem jungen Patienten nur Umständen klar machen, die Klinik, wo du hin willst, das ist nicht die beste für dich. Wenn du geheilt werden willst, dann musst du schon hier in eine andere Klinik. Für andere kann ich gut eintreten. Für mich selbst, meine eigenen Probleme, das liegt mir nicht.
Woran liegt das?
Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ist einfach nicht so.
Also Sie kriegen dann Kraft, wenn Sie sich für andere einsetzen?
Ja. Ja, vor allen Dingen, ich will das Ergebnis. Das Ergebnis kann ich ja anders bewerten. Da kann ich ja sehen, aha, dem geht's gut. Stellen Sie sich vor, dem Maurice, wie der kam hier mit 18 Jahren mit der Freundin hier in die Stiftung, und das ist heute mein Freund. Ja, obwohl das der Altersunterschied ist.
Sie haben ihn gerade erwähnt. Schauen Sie mal, mit dem habe ich auch gesprochen. Maurice, klar.
Mhm. Emil Morsch bedeutet mir sehr viel, da ich ihn vor allem als persönlichen Lebensretter ansehe und auch als sehr guten Freund sehe und mit all den Jahren auch immer sehr herzlich empfangen wurde, wenn wir uns gesehen haben. Und ich bin auch weiterhin sehr gerne der sogenannte Vorzeigepatient von der Stefan-Morsch-Stiftung.
Maurice Klar, der sich selbst als Vorzeigepatient der Stiftung bezeichnet. Ja. Er hat Sie ja auch als Lebensretter bezeichnet. Macht Sie das stolz, wenn Sie sowas hören?
Naja, Lebensritter bin ich mit Sicherheit mittelbar häufig, sehr häufig. Das ist schön, wenn wir zusammenkommen oder ich brauche mal wieder jemand, der, wo man sagen kann, hier, es klappt. Ja, manche Leute, die sind da skeptisch und wenn man dann jemand dabei hat und sagt, hier, gucken Sie mal, der Film hier, Maurice und die Vampire, können Sie sich angucken.
Die Vampire, weil er sich
Er hat ihm
seine eigene
geglaubt, ja, man
Krankheit so
hat
erklärt
die
hat.
Eltern oder wie auch immer hatten ihm das auch so ein bisschen beigebracht, ne, dem Körper, was da vor sich geht. Wie sollen Sie sonst einem kleinen Mann das erklären? Und wenn Sie so mit einem dann aufwachsen über die Zeit, ja, ich bin älter geworden, er ist älter geworden, aber dieselben Verbindungen wie am Anfang.
Man sieht Ihnen das richtig an, wenn Sie über ihn sprechen, wie sehr Sie aufblühen, wie Ihre Augen auch strahlen. Also einen Ton haben wir noch, und zwar, der kommt jetzt.
Mich verbindet mit Emil Morsch eine langjährige Freundschaft. Ich war bei der ersten Eröffnungsgala dabei, als die Stiftung gegründet wurde, als Stargast. Und was ich an Emil Morsch so schätze, ist sein unermüdlicher Einsatz. Da muss ich sagen, Chapeau, lieber Emil, für diese Leistung 30 Jahre.
Haben Sie sie erkannt? Ja, klar, ne?
Nicole,
die berühmte Schlagersängerin, ein bisschen Frieden. Damit hat sie 82 den Eurovision Song Contest gewonnen, wissen wir alle noch. Und sie war auch mit ihrem Sohn in der gleichen Schule.
Ja,
und
Gymnasium hier.
Hat es damals sehr nah mitbekommen. Nicole ist auch oder war auch im Kuratorium der Stiftung. Wie ist das? Wenn Emil Morsch ruft, dann kommen alle? Ist das so einfach? Sie sind ja mittlerweile eine Koryphäe auf dem Gebiet.
Nein, so kann man das nicht sagen. Aber eine Sache kann man vielleicht sagen. Wir haben ein Benefizspiel gehabt hier zur 30-Jahr-Feier. Und zwar die Traditionsmannschaften des BVB, also Borussia Dortmund und Schalke. Die kriegt man selten so zusammen, aber es hat gut geklappt. Und
Auch dahin haben sie gute Connections.
Ja, und dann passierte Folgendes. Ich habe auch ein paar Fallschirmspringer an der Hand. Und jeder hat auf den Ball gewartet. Um 3 Uhr sollte das Spiel starten. Das Stadion war schön voll. Und ja, wo ist der Ball? Ja, ich sagte, er ist früh genug da. Und auf einmal, ich gucke nach oben und da gibt es Fotos, wie das ganze Stadion nach oben guckte und wie der drei aus der Maschine sprangen und pünktlich, wie vereinbart,
Wow.
direkt vor der Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer und Nicole, die neben mir standen, den Ball ins Spielfeld brachte. Also, ja,
Dramatischer geht es
man kann
kaum.
mit dir auch durchaus solche netten Begebenheiten haben.
Sie hat ja gesagt, das, was sie an Ihnen schätzt, ist dieser unermüdliche Einsatz. Gab es nie Situationen, wo Sie einen Rückschlag kassieren mussten, wo sie verzweifelt waren, wo sie auch gehadert haben mit dieser Krankheit, die ihnen vor über 30 Jahren ihren Sohn auch weggenommen hat?
Ich hadere mehr mit der Tatsache, dass man immer noch nicht was gefunden hat, um diese Erkrankung tatsächlich anders in den Griff zu kriegen. Ja, man vieles her, schauen Sie mal, HIV, es ist alles im Griff, medikamentös. Aber bei Leukämie, das ist ja nun Aufwand für den Patienten, der ja immer ein bisschen Angst noch mit hat, auch wenn der Spender da ist, geht es denn gut und passt das nachher und habe ich nicht so viele Abstoßreaktionen. Es ist ja doch nicht ganz so ein Spazierengehen. Die Krankheit müsste man jetzt besser schon im Griff haben. 33 Jahre sind jetzt um. Ja, und man hat nur Teilbereiche klären können oder sagen können, da kann man das auch anders durchführen. Also das gehadert kann man nicht sagen, aber ich würde einfach das etwas weiter sehen schon.
Also Sie möchten gern,
Und dass
dass
ich die
Leukämie
Situation
irgendwann sich erledigt
nicht
hat.
mehr aktiv erlebe, sondern dann im Ruhestand, wenn das mal kommt, hoffentlich noch, solange ich lebe, dann wäre ich schon glücklich, ja.
Dankeschön, Emil Morsch, Gründer der ersten deutschen Knochenmark- und Stammzellenspenderdatei in Birkenfeld. Sein Buch Hoffen, Helfen, Heilen ist im Westend Verlag erschienen. Weitere Infos und den Podcast dieser Sendung gibt es auf hr-inforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.